man muss bereit sein, viel Kaffee zu trinken. Und ich merke, dass diese Entscheidung sehr wichtig ist. Gebe ich Gott wirklich die Ehre oder habe ich was anderes im Sinn? Will ich hauptsächlich glänzen auf der Bühne oder es richtig machen? Du kannst nicht mehrere Stunden am Tag den Mann am Kreuz anschauen, anbeten oder Fürbitte tun und in seine Augen schauen, die voller Liebe sind für die verlorenen Menschen da draußen, ohne dass dich selber die Liebe für diese Menschen ergreift.
Worship Sofa. Musik und Theologie im Gespräch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Worship Sofa. Heute sind wir zu Gast im Gebetshaus Freiburg und dürfen uns unterhalten mit dem Gebetshausleiter Rainer Harter. Rainer, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit uns über Worship zu sprechen.
Sehr, sehr gern.
Rainer, du bist glücklich verheiratet, hast Kinder und Enkelkinder und du hast lange in einem Forschungsinstitut gearbeitet, Fraunhofer Gesellschaft, glaube ich, oder?
Ja.
Und dann hast du schon jetzt vor über 20 Jahren das Gebetshaus Freiburg gegründet, als erstes Gebetshaus in Deutschland. Ist das richtig?
Ist auch richtig, genau.
Du bist auch Autor, schreibst Bücher. Mhm. Ich nenne mal die Titel, die ich so gefunden habe. Majestät, Brannte nicht unser Herz, Intimität mit Gott. Dann hast du ein Buch geschrieben über die Gebetshausbewegung, Radical Love. Und einen besonders schönen Titel finde ich, ich weiß gar nicht, ob es dein erstes Buch war, Einheit um Himmels Willen. Wie kam es denn zu diesem Titel? Ich finde ihn richtig genial.
Ja, ich beschäftige mich seit vielen, vielen Jahren mit dem Thema Einheit und habe dafür ein Bild gefunden, das ich verfolge und weswegen ich mich auch so für Einheit einsetze. Und zwar ist das das Bild des Leibes Christi als Braut Jesu. Und ich denke ganz einfach, oh Mann, wenn meine Frau, mit der ich seit fast 40 Jahren verheiratet bin, so eine zickige Frau wäre, wie die Braut Jesu, innerlich zerrissen, mit dem Finger aufeinander zeigen, sich innerlich ablehnend gegenseitig die verschiedenen Glieder und Anteile, dann würde ich sie nicht haben wollen. Und da versuche ich einfach meinem Gott und besten Freund Jesus Christus, eine Braut mitzuhelfen, vorzubereiten, zuzubereiten, die es wert ist, dass er sie in die Arme schließt und die sich auch auf ihn freut.
Und du machst auch Musik, du bist Musiker, du hast 3 Lobpreisalben veröffentlicht, ich glaube zwei davon gibt es 2, also Deine Liebe, ne? Mhm. Und dann noch das Album Sehnsucht. Mhm. Und man kann dich auch als Sprecher einladen, oder?
Richtig, ja.
Sehr gut. Und dann haben wir über dich noch herausgefunden, dass du zum Feierabend gern in deinen Garten gehst. Und wir haben uns gefragt, was machst du da eigentlich genau?
Da mache ich immer Dinge, die meine Frau nicht immer so cool findet, weil sie sagt, musst du schon wieder ein neues Projekt anfangen? Ich habe immer Projekte, egal ob bei der Arbeit im Gebetshaus oder unterwegs oder im Garten. Und im Garten sehe ich immer leere Stellen und denke, da könnte ich noch was bauen, da könnte ich noch was umbauen. Es geht dann von der automatischen Beregnung der Pflanzen, weil wir beide viel unterwegs sind, bis zu einem richtig kleinen Spielplatz für die Enkelkinder, tolle Grillstelle, Teich im Garten. Jetzt das letzte Projekt, da mussten wir dann gucken, dass der Haussegen nicht schief hängt, weil da habe ich eine automatische Klimaanlage eingebaut auf der Terrasse bei uns mit Wasservernebelung. Solche Sachen mache ich im Garten.
Rainer, wir kennen uns jetzt schon einige Jahre, weil wir dich kontaktiert haben, praktisch zur Geburtsstunde der Idee des Studiengangs Theologie und Musik, weil wir auch deinen Rat holen wollten. Du warst öfter bei uns zu Gast auf St. Kishona. Das waren sehr wertschätzende Begegnungen, sehr tolle Begegnungen, gerade auch unsere traditionelle Herkunft. Und da fühlten wir uns wirklich sehr wertgeschätzt und auch gesehen von dir. Der Grund, warum wir dich einladen zu diesem Podcast, ist aus meiner Sicht, dass du als einflussreicher Leiter des Gebetshauses für Einheit und Integration stehst. Und zwar, wenn es um vermeintlich gegensätzliche Bewegungen auch geht. Also du suchst Kontakt zu unterschiedlichen Bewegungen, also christlichen Bewegungen, aber bist auch wirklich in Kontakt mit der Stadt, in der du lebst, Freiburg, mit dem Land und du bist jemand, der dafür steht, dass man sich begegnet und Einheit sucht. Stimmt es? Ist das, wie du dich selbst auch siehst?
Ja, mit der Selbstsicht ist immer so eine Sache, aber du beschreibst es sehr gut. Dafür schlägt mein Herz. Ich sehne mich nach einer, wie ich es vorhin beschrieben habe, Braut Christi, die sich annimmt und die gemeinsam auftritt, in Erscheinung tritt. Wir haben da in Freiburg die letzten Jahre sehr, sehr viel bewegen dürfen, nicht nur durchs Gebetshaus, aber viel auch durch Initiative, die aus dem Gebetshaus kam. Und das ist wirklich die ganze Bandbreite, wenn man so will, von Orthodox bis Pfingstler sind da alle an Bord und wir stemmen gemeinsam tolle Projekte und vor allen Dingen beten wir miteinander. Und das sind nicht nur explizit geistliche Leiter im Sinne von Pastoren, Pfarrer, Bischöfe und so weiter, sondern das sind Geschäftsführer von großen Firmen, Sozialwerken und so weiter, Politiker, die alle zusammenkommen, und das liebe ich zu sehen.
Das ist sehr charakteristisch für Gebetshäuser, ne? Dass ihr sozusagen Leute aus unterschiedlichen Bereichen der Gesellschaft, der Kirche und der Gesellschaft zusammenruft und man im Gebet zusammenkommt.
Ja, es gibt tatsächlich einige Merkmale, die typisch sind für Gebetshäuser, nicht in allen Gebetshäusern, aber eines davon ist Ökumene in einem positiven Sinne, nämlich christozentriert, und das findet man in ganz vielen Gebetshäusern.
Da wollen wir auch später drüber sprechen, aber zunächst noch eine biografische Frage: Wie bist du zur Musik gekommen? Du hast ja einige Produktionen selber schon gemacht, das haben wir schon gehört. Was ist dein Zugang zur Musik?
Ich habe früher in einer Punkband gespielt, als ich noch kein Christ war. Beziehungsweise ich habe nicht gespielt, ich habe geschrien, gesungen kann man es nicht nennen. Aber Musik war schon lange, von der Kindheit an. Ich erinnere mich als ganz kleines Kind, wie ich gestaunt habe, wie mein Vater die großen Tenöre gehört hat im Wohnzimmer. Keiner durfte stören und es war fast andächtig, die Atmosphäre. Und damals schon hat mir Musik irgendwie etwas gegeben, was ich nicht beschreiben konnte, und so ist bis heute geblieben. Musik ist was ganz, ganz Wichtiges für mich, und ich habe mich immer selber auch durch Musik ausgedrückt und finde Musik auch einen wunderbaren Zugang, um Gemeinschaft mit Gott und miteinander zu haben.
Und Punk ist es heute nicht mehr?
Nee, nicht wirklich, obwohl ich manchmal noch heimlich in irgendwelche Punk-Videos reinschaue, und nach einem reicht's mir dann meistens wieder.
Das ist schade, sonst hätte man die Punk-Szene in der Region Freiburg jetzt ins Gebetshaus einladen können.
Ja, haben wir tatsächlich. Ich habe seit kurzem einen Bassisten, der bei mir in einem Team mitspielt, wunderbar Bass, und der spielt zugleich auch in einer Punk-Band.
Ja, wunderbar. Wie bist du von der Musik zum Gebet gekommen, oder warum gehört das beides für dich zusammen?
Das ist eine Frage, die ich mal so beantworten will. Gebet war immer ein Stiefkind in meinem Leben. Anbetung, musikalisch, das war mein Ding. Und immer wieder bin ich mit Gebet konfrontiert worden, habe den Eindruck bekommen, ich sollte mich mit Gebet mehr beschäftigen, aber Gebet war eher schwierig für mich. Also natürlich gebetet habe ich, aber jetzt nicht mehrere Stunden am Tag oder so. Und 1999, ich habe sehr, sehr viel Gemeindearbeit gemacht, und 1999 kam die Herausforderung, noch mehr Verantwortung zu übernehmen in der Gemeinde. Und dann habe ich gemerkt, ich muss innehalten, ich muss Gott fragen, ich muss Gott suchen, weil ich wollte nicht Nein sagen zu der Anfrage, aus zwei Motivationsgründen, die nicht gut waren. Nämlich erstens, ich fand den Titel cool, also es ist keine gute Motivation. Und zweitens, ich wollte die Menschen nicht enttäuschen, weil es so viel Arbeit gab. Und dann habe ich aber mich im Gegenteil eher zurückgezogen und habe ein Jahr lang Gott intensiv neben meiner Arbeit als Lobpreisleiter in der Gemeinde, also ehrenamtliche Investition, ein Jahr lang Gott gesucht. Und am Ende dieses Jahres habe ich ein Erlebnis gehabt, 1999 im Dezember, kurz nach dem Sturm Lothar in Baden-Württemberg, das ich nicht anders benennen kann als ein Berufungserlebnis. Ich hatte den Eindruck, Gott spricht zu mir ganz deutlich. Rainer gründe ein überkonfessionelles Gebetshaus in Freiburg, das einen Teil dazu beitragen soll, dass die Kirche in Deutschland geheilt wird. So kam ich dazu und musste mich dann mit Gebet intensivst auseinandersetzen, weil durch eine Berufung oder ein prophetisches Wort wird man ja nicht gleich zum Fachmann derselben Sache.
Spannend. Das heißt, das war gar nichts, was dich schon dein Leben lang beschäftigt hat und dann, ups.
Nein, also ich war ja in der erweiterten Gemeindeleitung einer großen Gemeinde und da gab es eine Dame, eine Pastoralassistentin, die Gebet auf dem Herzen hatte und ich war derjenige, der mit den anderen Leitern in der ersten Reihe saß im Gottesdienst und wenn dann einmal im Monat die Gebetshalbnacht angekündigt wurde, dann habe ich mir immer überlegt, während sie gesprochen hat, welche Aussage habe ich als Leiter, welche Ausrede besser gesagt, habe ich als Leiter, um da nicht hingehen zu müssen und mir fiel immer eine ein.
Du hast gerade eben gesagt, dass die Kirche geheilt wird. Woran krankte oder krankt die Kirche?
Naja, da wissen die Zuhörer sicher mehrere Punkte. Als damals dieser Ruf kam, ging es um Gemeinschaft, gesunde Gemeinschaft. Es ging zweitens um Reinheit. Es ging um Schutzraum zu sein für Menschen, die in die Kirchen kommen können. Es ging um Übersicht im Sinne von, sind wir nahe bei Gott? Sind wir sozusagen auf dem heiligen Berg und sehen ein Stück weit aus Gottes Sicht die Welt und was wir ihr Gutes tun können? Das sind so Merkmale, ein großes Thema, das mich sehr beschäftigt, ist das Thema Heiligkeit, wird aus meiner Sicht in der Kirche an sich sehr, sehr weit verbreitet falsch verstanden und wir tendieren dazu als Christen in Deutschland, die Punkte, die schwierig erscheinen, die wir nicht richtig verstehen, zu verdrängen, auf die Seite zu legen und werden dadurch aber gleichzeitig immer profilunschärfer, immer runder, immer geschmeidiger und letztlich immer uninteressanter und irgendwann dann gar nicht mehr nötig.
Wie versteht man Heiligkeit richtig?
Ja, Heiligkeit ist für mich die Begegnung mit der absoluten Schönheit. Heiligkeit bedeutet für mich, einen Gott zu begegnen, der vollkommen schön ist. Und Heiligkeit, jetzt theologisch gesehen, ist der Kern von Gottes Wesen. Man denkt nur dran, zweimal in der Bibel steht, ich bin Liebe. 800 Mal etwa wird die Heiligkeit Gottes erwähnt. Und dann werden wir aufgerufen, also unser Existenzgrund, so verstehe ich das, in Römer 8, Vers 29 steht, dass wir vorherbestimmt sind, dem Bilde Gottes gleichförmig, dem Bilde Jesu gleichförmig zu werden. Wir sind aufgerufen, Hebräer 12, 14, der Heiligung nachzujagen und dem Frieden, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Also da gibt es einen Weg, der uns vorgelegt ist und wir haben in den vergangenen Jahrzehnten diesen Weg gar nicht mehr bestritten, weil wir aus den Jahren vorher oder Jahrzehnten, vielleicht sogar Jahrhunderten vorher, den Eindruck hatten, Heiligung heißt, ich muss mich anstrengen, ein guter Mensch zu sein, eine bessere Ausgabe meiner selbst zu werden, damit ich Gott gefalle. Und mein Ansatz ist, dass Heiligung geschieht in den Armen des liebenden Gottes, weil unser Gott abfärbt und Heiligkeit wird verliehen. Und wenn ich heilig werden will, dann muss ich Gott in den Ohren und in den Armen liegen und dann geht Heiligung von ihm auf mich über.
Du hast es eben schon beschrieben, du hattest diese Vision für das Gebetshaus und hast dann deinen Job gekündigt. Das war auch ein Stück weit ein Traumjob, oder?
Ja, nicht nur ein Stück weit, es war wirklich ein Traumjob. Ich bin jetzt seit 2011, 2012 aus dem Institut raus und ich habe meinen Job dort geliebt. Ich war fast selbstständig im Haus, ich habe viele verschiedene Aufgaben gehabt, durfte mich immer entwickeln, durfte immer neue Vorschläge einbringen, die dann zum größten Teil auch umgesetzt wurden. Und ich träume heute noch vom Institut immer mal wieder. Es war schwer für mich, da loszulassen.
Und wie lange hat das gebraucht von dem Moment, in dem du diese Vision bekommen hast, bis es dann in die Tat umgesetzt war?
Insgesamt 3 Jahre. 2 Jahre haben meine Frau und ich intensiv gebetet, uns beraten lassen, mit Familie und Freunden gesprochen. Und dann habe ich das Glück gehabt, dass ich im Institut, weil die mir so wohlgesonnen waren, die Leiter dort, 1 Jahr lang unbezahlten Urlaub machen konnte. Und konnte sozusagen dann ausprobieren, das Leben eines Gebetshausleiters in Vollzeit, Versorgung nicht durch ein Gehalt, sondern durch Menschen, die diese Arbeit unterstützen oder wie es die katholischen Geschwister so schön sagen, von der Vorsehung leben. Also 3 Jahre ging es insgesamt und dann musste ich irgendwann die Entscheidung treffen, obwohl just kurz vor der Entscheidung nochmal beruflich ein super Angebot seitens des Instituts kam. Aber ich bin dann dabei geblieben beim Gebetshaus.
Und was würdest du heute im Rückblick Menschen raten, die sagen, sie haben einen Traum oder sie haben eine Vision?
Unbedingt mehrere Dinge tun. A, ich habe es angesprochen, beten, Gott suchen, die eigenen Motive prüfen. Also will ich nur raus aus etwas, wo ich drinstecke, was mir nicht gefällt. Eigene Motive prüfen, mit externen Beratern sprechen und dann auf jeden Fall Schritte gehen. Schritte gehen. Ich habe ja das Gebetshaus nicht erst geleitet, als ich dann in Vollzeit war, sondern erst ehrenamtlich. Dann habe ich reduziert um einen Tag. Dann habe ich reduziert um 2 Tage in der Woche und bin erst dann komplett ausgestiegen.
Schön. Und habt ihr als Gebetshaus nochmal, also unabhängig davon, eine Vision entwickelt? Oder trägt gerade deine Vision von damals das heute immer noch?
Da gibt es eine zweigeteilte Antwort. Ja, die Grundvision ist immer noch dieselbe. Da wehren wir uns auch in der Stammmitarbeiterschaft. Stammmitarbeiterschaft heißt bei uns alle Angestellten, Gebetshausmissionare. Und dann gibt es daneben die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Wir wehren uns auch dagegen, irgendwie abzuweichen von dem Kernauftrag, den wir haben. Selbst in einem Gebetshaus gibt es so viel Kreativität, die freigesetzt wird und neue Ideen, Programme und Projekte, dass man nicht mehr beten kann irgendwann, weil man keine Zeit hat. Und deswegen die Kernvision rund um die Uhr, Gebet und Anbetung, das ist geblieben. Aber weil wir immer auch als Leitungsteam unterwegs waren von Anfang an, ich wollte nie, das Gebetshaus Freiburg ist gleich Rainer Harter, oder so gesehen wird. Wir waren immer ein Leitungsteam, sind es bis heute und von daher wird auch in diesem Gremium im Gebet und im Gespräch entschieden, welche Sachen sind im nächsten Jahr dran, was empfinden wir aus dem Gebet, wo sollen wir uns besonders investieren und da sind schon immer wieder unterschiedliche Schwerpunkte rausgekommen.
Es kann sein, dass du jetzt die Frage schon beantwortet hast, sonst gehen wir einfach weiter. Man kann auf eurer Website lesen, dass euch Ökumene und Einheit unglaublich wichtig ist. Das, denke ich, ist ja für dich auch persönlich sehr entscheidend. Aber warum habt ihr da nochmal für euch einen Schwerpunkt drauf gelegt?
Ich glaube, alle Mitarbeiter im Gebetshaus Freiburg, die sind auch neben dem, was es hier als Kernvision gibt, Gebet und Anbetung, die sind auch angezogen von der Wertschätzung, die hier gelebt wird innerhalb der Mitarbeiterschaft, allen Kirchen und Gemeinden gegenüber, die Jesus Christus anbeten. Das lässt einfach einen, wie soll ich sagen, einen Duft los in die Stadt hinein, der auch wahrgenommen wird und der sich lohnt. Für mich selber ging diese ganze Geschichte mit dem Leiden um und Lieben der Einheit der Christen los, als ich 1986 eine Predigt gehört habe von einem Pastor, der erzählt hat, sie seien zu einem Straßengottesdienst aufgebrochen mit Lobpreisband und so weiter. Und dann haben sie Lobpreis gemacht und dann kam die feurige Bekehrungspredigt und die wurde unterbrochen von einem Passanten, der scheinbar gesagt haben soll, ihr predigt uns die Botschaft von der Versöhnung, versöhnt euch erstmal selbst miteinander. Und das hat mich nie verlassen. Die meisten Predigten, die ich gehört habe, habe ich alle vergessen, aber die ist mir geblieben. Und ich spüre den Schmerz Gottes, oder ich meine den Schmerz Gottes zu spüren, über den Zustand der Kirche, speziell hier in Europa, noch spezieller in Deutschland. Und ich will unbedingt etwas dazu beitragen, dass die Kirche wieder in Schönheit hineinkommt und auch von Menschen, die mit Glauben nichts am Hut haben, auch wahrgenommen wird als ein Ort der Schönheit. Und dazu müssen wir aufhören, mit dem Finger aufeinander zu zeigen.
Das ist wirklich sehr stark. Ich erstelle mal noch eine bisschen provokative Frage. Wenn man hier im Gebetshaus ist und den ganzen Tag betet, wird man dann vielleicht irgendwann so heilig, dass man mit den Menschen da draußen gar nicht mehr so viel zu tun hat?
Natürlich, deswegen sitze ich ja auch nicht auf einem Stuhl, sondern schwebe im Raum.
Also du verstehst, wie ich meine.
Ja,
ne?
Natürlich.
Also,
für uns ist ganz wichtig vom Leitungsteam, dass neben der Investition im Gebetsraum haben die angestellten Mitarbeiter alle auch praktische Arbeiten zu tun in den ganz unterschiedlichen Abteilungen, in Anführungsstrichen, die es bei uns gibt, in Projekten, Schulungen und so weiter und so fort. Und dann antworte ich auf diese Frage immer folgendermaßen. Du kannst nicht mehrere Stunden am Tag den Mann am Kreuz anschauen, anbeten oder Fürbitte tun und in seine Augen schauen, die voller Liebe sind für die verlorenen Menschen da draußen, ohne dass dich selber die Liebe für diese Menschen ergreift. Und dann geschieht's ganz automatisch, dass Mitarbeiter aus dem Gebetshaus besuchen regelmäßig Prostituierte in Terminwohnungen oder machen evangelistische Einsätze, kümmern sich um alte Menschen. Also wir machen es nicht so, dass wir sagen, das müsst ihr machen, sondern es geschieht durch die Begegnung mit Gott. Und tatsächlich habe ich es persönlich jetzt noch nie erlebt, wenn ich irgendwo in einem Kreis sitze von Geschäftsleuten oder so, dass sie sagen, der Harter, der spinnt, der ist ja nicht mehr normal. Mhm. Ich glaube, wir hier im Gebetshaus Freiburg, für die ich jetzt sprechen kann, wir sind eigentlich ziemlich normale Leute.
Ich frage es auch oder ein bisschen daher, weil ich glaube, diese Einheit, die passiert, kann problematisch sein zwischen uns als Denomination, aber manchmal nehme ich die gleiche Einstellung oder die gleiche Haltung wahr, dass man eben differenziert in drinnen und draußen. Wir sind die Christen, ihr seid in der Welt. Und das ist ja im Grunde genau die gleiche Haltung, ob ich das jetzt als Evangelischer den Katholiken gegenüber habe oder jemanden, der nicht die gleichen christlichen Werte hat.
Also für uns hier in Freiburg sieht es so aus, wir machen immer wieder mit unseren Mitarbeitern einen sogenannten Reality-Check. Und wir stechen dabei in die Blase, in der wir uns hier auch bewegen, natürlich. Also Gebetshaus ist auch eine Blase, aber nur eine von vielen. Und wir stechen bewusst da rein und checken ab, ob wir das, was wir da singen und beten, glauben und wie unser Alltagsleben aussieht. Und ich sag immer zu unserem Mitarbeiter, Lobpreis und Leben muss stimmen. Und unser Leben ist ein Leben, das Jesus widerspiegeln soll. Mhm. Und von daher sind uns die Menschen drumherum sehr wichtig. Auch diese bekannte Aussage, suche der Stadt Bestes und betet für sie. Auch das hat zwei Anteile, nämlich den praktischen Anteil. Ja, beten, aber eben auch das Beste suchen der Stadt. Und was ist das Beste für die Stadt? Und da haben wir jetzt schon einige Projekte beispielsweise gemacht, einfach um den Menschen der Stadt zu dienen.
Jetzt ist ja die Frage, warum braucht es neben der Kirche Gebetshäuser? Weil im Grunde sind die Dinge, die du beschreibst, ja auch verankert in der Kirche.
Sehr gute und immer wieder gestellte Frage, die ich mir natürlich am Anfang gestellt habe, als diese Vision oder diese Berufung kam. Dann dachte ich, ich habe erstens keine Ahnung von Gebetshaus, was ist Gebetshaus? Und dann habe ich nachgeforscht und habe gesehen, aha, es gab schon einmal vor 3000 Jahren unter König David, gab es schon mal diese Idee von ihm, vor der Gegenwart oder in der Gegenwart Gottes rund um die Uhr anzubeten. Dann habe ich in die Kirchengeschichte geschaut und habe gesehen, dass beginnend im 4. Jahrhundert in der Ostkirche es das sogenannte Laus Perennis gab, das heißt der ewige Lobgesang. Und sowohl in der biblischen Geschichte als auch in der Kirchengeschichte kann man sehen, überall dort, wo das stattgefunden hat, und da Teilantwort A, das schafft eine Gemeinde in der Regel gar nicht alleine, 24 Stunden anzubeten oder zu beten, wenn man das noch in Gruppen machen möchte und nicht einzelne Leute, so wie wir das gerne machen. Bei uns sind immer Teams im Gebetsraum oder in der Regel Teams im Gebetsraum. Immer dort, wo das geschehen ist, beispielsweise im Alten Testament war es so, der David hat die sogenannten Ordnungen Davids eingerichtet, zu denen auch diese rund um die Uhr Anbetung gehörte. Sein Sohn Salomo hat dann den Tempel gebaut und hat dort diese Ordnungen fortgeführt und 4000 Musiker und 288 Sänger freigestellt, um nichts anderes zu tun, als Gott anzubeten. Und die Könige, die in der Folgegeschichte diese Ordnungen umgesetzt haben, haben immer erlebt, dass es einen geistlichen Umschwung gab zum Positiven im Volk, dass es damals Frieden im Land gab und so weiter. Also es gab echte Auswirkungen. Von da Teilantwort 2. Ich glaube, dass Anbetung und Gebet wirklich etwas verändert und notwendig ist, dass es sowas gibt. Und jetzt letzter Teil der Antwort. Wir verstehen uns nicht als eine Para-Church oder sowas oder als eine Elite-Truppe, sondern wir verstehen uns als Gebetshaus Freiburg als ein kleiner Dienstzweig im Leib Jesu, in der Gemeinde Jesu. Unsere Mitarbeiter sind in der Regel fest verwurzelt in ihren unterschiedlichen Gemeinden. Wir dienen Gemeinden, wir arbeiten viel mit Gemeinden zusammen und wir wollen gerne ein Forum sein, eine Plattform bieten. Deswegen kommen auch Pastoren und Priester hierher, um zu beten, um diesen Raum gemeinsam eben nicht nur in der eigenen Denomination, Konfession sitzen zu bleiben, sondern gemeinsam miteinander zu beten mit anderen Christen aus anderen Denominationen und Konfessionen. Deshalb braucht es ein Gebetshaus. Letzter Teil als PS. Ich glaube, dass die Gebetshausbewegung, die ja so, also die Gebetshäuser, die es weltweit gibt, die sind völlig unabhängig voneinander entstanden. Das finde ich faszinierend. Ich glaube, dass die Gebetshausbewegung auch ein sogenanntes prophetisches Mandat trägt. Es gibt da Schwerpunkte und ich glaube, dass das Schwerpunkte sind, die wieder auch in die Gesamtgemeinde, in die einzelnen Ortsgemeinden hineinkommen sollen, nämlich Themen wie Intimität mit Gott, enge Beziehung meine ich damit zu Gott oder eben Gebet. Gebet ist unterbelichtet in unseren Gemeinden, da braucht man gar nicht drumherum reden und wir inspirieren Gemeinden und wollen, dass in den Gemeinden gebetet wird und das fließt aus dem Gebetshaus. Wir haben letztes Jahr eine Umfrage gemacht in Freiburg unter den ganzen Kirchen und Gemeinden, mit denen wir in Beziehung stehen, jeglicher Couleur und die Rückmeldungen sind kaum kritisch, sondern vor allen Dingen, ihr dient uns, es würde etwas fehlen, wenn ihr nicht da wärt. Mhm. Mhm.
Und wie gelingt das ganz praktisch? Also wie machst du das, dass du Kontakte hältst in die Stadt zu anderen Gemeinden? Rufst du da einfach ab und zu mal an oder wie passiert das?
Also man muss in Kauf nehmen, das sage ich auch immer jedem, der ein Gebetshaus gründen möchte und vernetzt sein möchte, ich halte das für absolut grundlegend. Man muss bereit sein, viel Kaffee zu trinken.
Gibt Schlimmeres.
Es sei denn, man ist halt eigentlich kein Kaffeetrinker, aber ich mag Kaffee und ich mache tatsächlich sehr viele Termine. Immer wieder, immer und immer und immer wieder. Die ersten 10 Jahre habe ich, wie man so schön sagt, richtig viele Klinken geputzt. Mhm. Also es war immer ich, von dem es ausgegangen ist, können wir uns mal treffen. Heute sieht es anders aus. Gestern Abend war ich mit einem Freund in einem Restaurant, da saß zufälligerweise die evangelische Dekanin aus Freiburg und der evangelische Dekan aus Karlsruhe. Und die Dekanin hat gesagt, hey, wir machen einen Termin, wir treffen uns bald. Und also jetzt sind da Freundschaften und Beziehungen entstanden. Aber ich halte das schon sehr, sehr stark am Laufen und versuche die Leiter auch zusammenzubringen, beispielsweise waren wir zweimal schon als größere Gruppe an einem Wochenende. Ich nenne diese Gruppe die kulturschaffenden Christen in Freiburg, eben Unternehmer, Politiker, geistliche Leiter. Wir haben uns zurückgezogen über ein halbes Wochenende nur, weil die alle so beschäftigt sind, in ein Hotel und haben eigentlich nur gut gegessen am Freitagabend und am Samstagmorgen, den ganzen Morgen damit verbracht, Gott im Gebet Fragen zu stellen. Und dieses Treffen hat dann dazu geführt, dass wir jetzt gemeinsam bestimmte Schwerpunkte bewegen und die umsetzen. Also da gibt's ganz viel Beziehungsarbeit, ist das A und O. Mhm. Und das mache ich im 1:1, aber eben auch in der Gruppe.
Lass uns mal über die Worship-Bewegung oder Lobpreisbewegung sprechen, die aus den Gebetshäusern oder auch aus eurem Gebetshaus heraus ins Land fließt. Es hat ja doch ein großes Ausmaß angenommen, hat wirklich einen Impact auch auf Gemeinden und die christliche Worship-Szene. Also es kam wieder etwas sozusagen, es kam auch wieder etwas aus Deutschland. Wie siehst du diese Entwicklung? Ist es ein geistlicher Auftrag für euch? Gibt es Auswirkungen für unser Land sozusagen, um das jetzt mal etwas größer zu formulieren?
Ja, so weit will ich jetzt gar nicht sprechen, aber wir lehren über Anbetung und Lobpreis, wir machen Seminare, Trainings in Gemeinden zu speziellen Lobpreis- und Anbetungsthemen oder wir haben jetzt zum Beispiel gerade wieder eine Woche eine Gebetsschulung, wo Menschen zu uns kommen. Da gehört Lobpreis auch an einem Tag als Thema dazu. Und ganz wichtig ist uns, dass Lobpreis nicht so etwas wird oder etwas bleibt. An manchen Stellen kann man den Eindruck gewinnen, dass sich um sich selber dreht und darum, ich fühle mich gut, sondern Gott wirklich die Ehre zu geben und ihm nahe zu kommen. Und das braucht ein tieferes Verständnis. Ich will ein praktisches Beispiel geben aus meinem eigenen Leben. Ich bin auch in der Regel mehrere Stunden am Tag im Gebetsraum über den Tag verteilt, neben meinen Bürostunden und anderen Aktivitäten. Und auch ich habe nicht immer Lust, in den Gebetsraum zu gehen und jetzt schon wieder eine Stunde Anbetung in Anführungsstrichen zu machen, sondern ich muss mir vor Augen halten, wem ich da begegne. Und ich sage mir immer wieder, ich habe jetzt die Wahl, ich kann diese Gebetsstunde, diese Lobpreisstunde überleben oder ich kann sie erleben. Und ich merke, dass diese Entscheidung sehr wichtig ist. Gebe ich Gott wirklich die Ehre oder habe ich was anderes im Sinn? Will ich hauptsächlich glänzen auf der Bühne oder es richtig machen? Bete ich ihn wirklich an? Und ich glaube, diese Qualität, die ja auch unterschiedlich ist in den unterschiedlichen Gebetshäusern, diese Qualität, die inspiriert schon. Also wir erleben das gerade jetzt. Ich habe vergangenes Wochenende ein Seminar über Heiligkeit gegeben und in tolle Gemeinde mit super jungen Musikern unter 20. Ich war echt baff. Und jetzt habe ich mit den Pastoren gesprochen und jetzt gibt es da eine Kooperation, die anlaufen soll, nämlich dass diese jungen Musiker, dass die ins Gebetshaus kommen, hier trainiert werden, was Anbetung und Lobpreis betrifft und dann diese erweiterte Begabung oder geschärfte Begabung und Fähigkeit wieder mit in die Gemeinde bringen.
Wie können wir uns das konkret vorstellen bei euch im Alltag, im Gebetshaus? Du hast vorhin den Tempel erwähnt, zur Zeit Salomos mit 4000 Musikern, 288 Sängern. Ist es bei euch auch so?
Also wir sind nicht bei rund um die Uhr. Mhm. Man braucht extrem viele Mitarbeiter. Wenn man nicht nur kurz laufen will, kurz groß werden will, tolles Gebetshaus und dann bricht alles wieder zusammen, weil alle ausgebrannt sind. Deswegen haben wir den Ansatz, in Teams zu arbeiten, was viele tolle Effekte hat, nämlich Teams aus Christen unterschiedlicher Couleur hat tolle Auswirkungen. Dann schulen wir unsere Mitarbeiter auch im Blick darauf, welche Begabungen bringen die Einzelnen mit und wie können die im Gebetsraum Raum finden. Und da entsteht viel Interaktion. Was ich ganz toll finde, ist, dass man als Lobpreisleiter, der gewohnt ist, einmal in der Woche am Sonntag, habe ich 25 Jahre lang gemacht, am Sonntag in der Gemeinde im Gottesdienst Lobpreis zu leiten und vielleicht noch im Hauskreis und zu Hause, dass hier sich die Lieder, die man so kennt und spielt, extrem schnell abnutzen, wenn man jeden Tag mehrere Stunden im Gebetsraum ist. Und dann wird's spannend. Bete ich wirklich an oder verdrehe ich innerlich die Augen? Und was tue ich an dem Punkt, wenn ich die Lieder nicht mehr hören kann und auch nicht mehr spielen will? Was passiert dann? Und da erleben wir beispielsweise im Gebetshaus, und das kriegt man auch in vielen, vielen Gebetsstunden mit, dass die Leiter sich lösen, dass die Teams sich lösen von fertigen Liedern und spontan singen und die Besucher mit einbinden und sogar neue Lieder dann entstehen aus dieser Spontanität heraus. Und wer jetzt ins Gebetshaus kommt, ich sage auch immer, komm nicht eine Stunde und denke, du hast Gebetshaus Freiburg kennengelernt. Gebetshaus Freiburg hat so viele unterschiedliche Gebetsformate, von Stille, kontemplativem Gebet, wilde Lobpreiszeiten, ruhige Anbetung. Wir haben verschiedene Gebetsmodelle, die wir verwenden, und Musikmodelle. Also da gibt es eine ganz große Bandbreite.
Es ist ja dann auch eine Art von Lobpreis, die sehr stark aus dem Hören heraus entsteht und aus dem Moment. Also ich kenne es selber aus der Gebetshauspraxis, das ist eine ganz spannende Form von Lobpreis. Da werden wir gleich auch noch ein bisschen detaillierter nachfragen bei dir. Aber ich möchte nochmal einen Begriff, den du vorhin erwähnt hast, aufgreifen und etwas nachhaken. Ja. Du hast gesagt, Gebetshäuser haben auch vielleicht sowas wie ein prophetisches Mandat. Was treibt dich an im Blick auf die Gegenwart und die Zukunft? Also du bist seit über 20 Jahren jetzt dabei. Man könnte auch sagen, so, oh, vielleicht kommt ein neues Gebiet, aber du bist noch im Amt und bleibst es auch. Was treibt dich an? Wo sollen wir hin in der Zukunft?
Also mein Antrieb ist tatsächlich, und das kann man mir jetzt glauben oder nicht, aber es ist die Liebe zu Jesus und die Sehnsucht danach, dass Menschen ihn erkennen, und die Trauer darüber, dass wir Christen, um es jetzt mal profan zu formulieren, die Trauer darüber, dass wir das allerbeste Produkt ever haben, aber unser Marketing und Außenbild einfach schlecht ist. Und ich sehe, dass der Mangel aber nicht irreparabel ist, sondern dass wir auch über Gebet und über Einheit enorm viel wieder gut machen können, wieder reaktivieren können. Ich glaube, dass der Weg, den die Kirche insgesamt, und da muss man jetzt ja auch mal sagen, dass auch die Freikirchen nicht wachsen, nach der langen Studie von Professor Pretorius, Bartholomä, der das Ganze erforscht hat in den größten freikirchlichen Bünden. Auch die Freikirchen wachsen nicht im Moment. Und da muss man schon innehalten. Und ich habe 40 Jahre lang die Kirche beobachten können und sehe, wir haben enorm viele Programme verwendet, und diese Programme haben letztlich doch nicht zum Erfolg geführt. Also denke ich ganz naiv, vielleicht sollten wir es mal mit Gott probieren. Und damit meine ich, wir brauchen Gott in unseren Gottesdiensten, und wir müssen ihn suchen. Wir müssen vielleicht Buße tun an der einen oder anderen Stelle. Wir müssen vielleicht uns nicht selber so wichtig nehmen und keine Starleiter haben, sondern gemeinsam Gott anbeten, ihn suchen, sein Wort wieder hochhalten und auch zu den Dingen stehen, von denen wir denken, ach, die sind aber nicht cool. Wir haben mit der 68er-Bewegung beginnend einen starken Abfall gehabt in der christlichen Kirche, was Werte jahrtausendelang haben bestimmte Werte gegolten, und dann haben wir gemeint, wir müssen die jetzt auch über Bord werfen, damit die Leute heutzutage noch in unsere Kirchen kommen, und die kommen nicht. Aber was ich feststelle, wenn Gott da ist, dann kommen die Menschen. Dann wollen sie dabei sein, auch wenn sie noch gar nichts verstehen, aber dann wollen sie dabei sein. Und ich werde, wenn es mir gelingt, bis zu meinem letzten Tag die Menschen in die Kirche lieben und versuchen, Gemeinden und Kirchen zu unterstützen, dabei einen Raum aufzumachen für Gott selber. Und ich glaube, dass da eben Gebet eine große Rolle spielt.
Wenn Menschen über Worship reden, dann benutzen sie oft zwei Begriffe. Das eine ist Lobpreis und das andere ist Anbetung, und meint oft genau dasselbe. Oder meinen genau dasselbe. Unterscheidest du zwischen diesen Begriffen?
Tatsächlich ja. Ich mag es aber jetzt gar nicht, obwohl ich das früher gemacht habe, ich mag es jetzt gar nicht theologisch belegen. Mhm. Und doch merke ich, ich mache einen Unterschied zwischen diesen beiden Aktivitäten. Ich glaube, eine ganz einfache Formel, die man auch so kennt, Land auf, Land ab. Beim Lobpreis steht das Rühmen der großen Taten Gottes im Vordergrund, und bei der Anbetung steht mehr die Realisation im Vordergrund. Mann, jetzt stehe ich vor diesem heiligen Gott face to face mit meiner Gemeinde und auch als Individuum. Und dann hört auch, und das sieht man auch an allen biblischen Theophanien, Gottesbegegnungen, dann hört auch Oberflächlichkeit auf und es geht deutlich in die Tiefe in der Anbetung, wenn es sich um echte Anbetung dreht. Ich weiß, schwierige Aussage, aber wir können sehr, sehr viel uns um uns selber drehen und die Anbetung sogar anbeten und nicht mehr Gott anbeten. Aber wie gesagt, ich mache diesen Unterschied tatsächlich. Im Gebetshaus sprechen wir da aber nicht drüber. Da geht einfach eines in das andere über.
Und was würdest du Worship-Leitern und Leiterinnen empfehlen? Also worauf kommt es wirklich an? Ich vermute, es ist das, was du gerade schon gesagt hast.
Ja, zusätzlich zu dem, was ich bereits gesagt habe, nämlich der Hauptpunkt, ich muss diese Entscheidung treffen, Gott anzubeten, ihm zu begegnen und ihn suchen zu wollen. Das ist ein bisschen für mich so wie eine Sisyphus-Arbeit. Man schiebt immer wieder neu sich den Berg hinauf in Gottes Gegenwart, um in diesem Bild zu sprechen. Aber es gibt Anbetung aus der Ferne nicht. Anbetung ist für mich Reaktion auf Gottes Gegenwart. Und die ist da, um wieder das Bild zu bemühen, da oben auf diesem heiligen Berg. Und darin muss sich ein Lobpreisleiter üben. Und es funktioniert nicht in der Bandprobe allein und auch nicht am Sonntag, sondern der muss vor der Wand sitzen sozusagen zu Hause und lernen, Gott anzubeten, wenn keiner zuschaut, wenn niemand da ist, wenn keiner ihm applaudiert und wenn die Emotionen nicht gut sind, dann, wenn die Lieder nicht mehr gefallen, dann beginnt für mich Anbetungsschulung und Reife.
Dann ist aber wahrscheinlich der einsame Berg nicht der Ort, wo man eben total glücklich ist und alles ist gut. Ich vermute, dass gerade wenn man sich Gott naht, es auch manchmal unangenehm wird und vielleicht auch Dinge hochkommen in der Nähe. Also dass das eben nicht gleich, also man, wenn man das Bild, denke ich, hinkt an der Stelle, dass es ja in den Tiefen des Lebens und in den Höhen des Lebens genauso ist. Also ich vermute, das meinst du nicht.
Die Bibel spricht oft von dem heiligen Berg, ne? Vom Berg Zion und Jerusalem und der Tempel und so weiter.
Und nicht von Krishna.
Genau, ja, ist auch ein heiliger Berg. Ist auch ein paar heilige Leute da oben. Ja, so, was ich meine, ist Gottes Gegenwart, ja, ob man das jetzt mit einem Berg vergleicht oder nicht. Aber du hast recht, ich habe verschiedene Gottesbegegnungen in der Anbetung schon erlebt, die unterschiedlich waren. Mit einer muss man immer rechnen, wenn man sich dem Feuer, Gott nennt sich ja verzehrendes Feuer oder wird so genannt in der Bibel, wenn man sich dem Feuer nähert, wird es heiß. Und dann brennt vielleicht mal das eine oder andere an oder sogar ab, was Gott eben nicht gefällt in seiner Gegenwart. Und das ist nicht angenehm. Anderes Bild, wenn man sich dem Licht nähert, ja, dann wird die eigene Dunkelheit umso mehr präsent und man kann die sehen. Und wenn man sich der Heiligkeit Gottes nähert, also ich definiere Heiligkeit als schreckliche Schönheit, vollkommene Schönheit, das kann der Mensch gar nicht aushalten. Das ist emotional nicht happy-clappy, sondern Mann, auch der Johannes, der Freund von Jesus, als er da in seiner Vision, die er in der Offenbarung niedergeschrieben hat, seinen auferstandenen Freund Jesus Christus trifft, sagt er nicht, hi Jesus, high five, sondern er fällt auf sein Angesicht wie tot, heißt es da. Und erst das große, fürchte dich nicht, von Jesus lässt ihn wieder aufstehen. Und solche Dinge passieren in der Anbetung auch, aber natürlich auch höchste Glücksmomente.
Ja.
Ich bin nicht verängstigt, also ich fürchte Gott und ich finde es manchmal schrecklich, was mir bewusst wird in der Anbetung. Gleichzeitig bin ich dankbar, danke Gott, dass du es mir zeigst, weil ich sehe es nur in deinem Licht. In meinem Dämmerlicht, in dem ich mich bewege, würde ich es vielleicht gar nicht sehen, aber hier sehe ich es.
Jetzt würde mich natürlich noch sehr interessieren, wir haben über Gemeinschaft gesprochen, auch Musik hat die Gabe, Dinge, Menschen zu vereinen, hast du auch gesagt. Und du hast ein Buch geschrieben, Intimität mit Gott. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Jetzt gibt es natürlich intimen Lobpreis. Und ich frage mich, wenn wir zum Beispiel Gottesdienst feiern, ist das ja doch ein öffentlicher, so ein Stück weit ein öffentlicher Raum und auch ein gemeinschaftliches Geschehen. Inwiefern hat intimer Lobpreis hier Platz? Oder unterscheidest du?
Also da hast du natürlich schon ein bestimmtes Mindset oder Verhalten von Menschen im intimen Lobpreis vor Augen. Ich glaube nicht, dass ich das besonders bemerkbar machen muss, dass jetzt alle irgendwie zusammenbrechen und weinen und ihre Sünden bekennen und was weiß ich alles. Oder mit verdrehten Augen nur noch ich liebe dich sagen. Sorry, kann schon auch mal passieren. Kann auch passieren. Ich erlebe es eher so, Intimität mit Gott findet immer persönlich an erster Stelle statt. Es kann auch gemeinschaftlich gelebt werden, aber ich kann im wildesten Lobpreis, habe ich schon erlebt, auf einer Konferenz, tausende Leute, wilder Lobpreis, mir war es fast zu viel und ich stand mitten in dieser Lautstärke und konnte meine eigenen Gedanken fassen und direkt mit Jesus connecten und eine ganz große Nähe herstellen durch meine Entscheidung, ich will bei dir sein. Ich will mich nicht mal von diesem, und das meine ich jetzt nicht negativ, Massenspektakel abbringen lassen, sondern du und ich. Ja, wir gemeinsam beten Gott an, aber auch du und ich. Uns geht nicht um mich in erster Linie, sondern darum, dass ich dir wirklich Anbetung bringe und dass wir gemeinsam, und stell dir vor, eine Gemeinde, die alle diese Entscheidungen treffen, wir beten dich an, weil du bist, der du bist, was das für eine Anbetung wird. Also ich glaube, diese Form von Intimität, die soll auf jeden Fall stattfinden. Und was mir tatsächlich manchmal fehlt, speziell in Deutschland, wir singen extreme Texte in unseren Kirchen und Gemeinden. Also wenn wir das wörtlich nehmen würden, dann wäre es wirklich so, dass eine ganze Gemeinde heulend vor der Bühne liegen würde, wo das Lobpreisteam spielt. Und ich muss mich manchmal wundern, dass wir immer wieder Lieder singen, wo beispielsweise vorkommt, ich fall auf meine Knie oder ich beuge mich vor dir, kein Mensch beugt sich. Sondern wir machen einfach irgendwie wieder weiter. Und ich wünsche mir, dass wir auch mit unserem Körper, und ich hasse Tanzen, ja, ich kann nicht tanzen, beziehungsweise ich muss es revidieren, ich mag tanzen, aber ich kann nicht tanzen und deswegen kann ich es nicht leiden. Aber ich finde, unser Körper darf auch ausdrücken und unsere Emotionen dürfen auch ausdrücken, Ausdruck finden und unsere Körper und unsere Stimme und unser Blick darf das ausdrücken. Wenn ich zu meiner Frau sagen würde, lieb dich übrigens, dann wäre das nicht so schön für sie, als wenn sie es mir abnehmen kann, weil sie meine Augen dabei sieht.
Das ist ja eben bei dem Gedanken, wie kommen wir von der Intimität zur Gemeinschaft? Ja, tatsächlich auch so, dass wir ohne diese Hingabe des Einzelnen lebt auch die Gemeinschaft nicht. Also ja. Das ist eigentlich ein schönes Bild, wie so eine Stimmgabel, die in sich schwingt, aber wie auch anderes anschwingt. Und das ist sozusagen, finde ich, ein Geheimnis, eben von diesem Ich zum Wir zu kommen.
Vielleicht hat es auch damit was zu tun, dass man selbst gefunden sein muss und wissen muss, wer man ist, bevor man sich selbst verschenken kann.
Ja.
Also wenn ich nicht bei mir bin, dann kann ich auch nicht mit anderen so gut interagieren oder es kommt nicht zu so einer tiefen Begegnung.
Und dann ist tatsächlich so, wir können die richtigen Lieder singen, die richtigen Texte formulieren und es kann für Gott trotzdem nur Krach sein. Also das sage ich nicht, weil ich das selber denke, sondern sagt der Prophet Amos, wenn Lobpreis und Leben, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht stattfinden in Übereinstimmung oder zumindest in dem Willen zur Übereinstimmung, wenn wir keine Intimität mit Gott haben, dann kann unser Lobpreis eine Formsache werden. Und dann hat Gott damals durch den Prophet zu dem Volk gesagt, ich kann den Lärm eurer Lieder nicht mehr hören.
Wie macht ihr das, dass ihr Menschen vereint im Worship? Also wir haben ja viele Lieder, die auch mit ich.
Ja.
Wie macht ihr das oder macht ihr das gar nicht bewusst?
Doch, wir machen das bewusst. Also ich achte zum Beispiel darauf, möglichst nicht so viele Lieder zu verwenden, wo es um ich, mich, meiner, mir, Herr segne uns vier geht, sondern wo es darum geht, Gott anzubeten, ihm zu dienen, ihm etwas zu schenken, ihn anzusprechen. Das ist das eine. Wir versuchen, dass unser Lobpreis, unsere Anbetung christozentrisch ist. Geht um Jesus. So wenig, wie wir im Gebetsraum für einzelne Menschen beten und ihre Anliegen, sondern für immer gemeinschaftliche oder in der Regel gemeinschaftliche größere Anliegen. So geht's auch in der Anbetung nicht primär um den Einzelnen, sondern wir kommen zusammen, um gemeinsam Gott anzubeten. Und erstaunlicherweise gelingt uns das über die Denominationsgrenzen hinaus. Und ich glaube deswegen, weil eine Ernsthaftigkeit im Sinne von, hey, wir treffen uns hier wirklich zum Gebet und wir treffen uns wirklich zur Anbetung, hier spürbar ist. Die Menschen kommen gern und es ist auch ganz, ganz viel, wie ich vorhin gesagt habe, möglich an Gebetsformen. Es gibt ein paar wenige Dinge, die wir ausgeschlossen haben, weil die im Gebetsraum zu konfessionsbezogen wären und viele andere ausschließen würden, die nicht zu dieser Konfession gehören. Aber ansonsten können die Menschen einfach mitgehen. Also es ist eine Atmosphäre des Willkommenheißens bei uns.
Rainer, wir haben vorhin in der Vorstellung ja auch festgehalten, dass es schwierig ist, dich zu verorten. Man könnte meinen, so in, bist Charismatiker, aber du tauchst auch an ganz anderer Stelle wieder auf. Wie würdest du dich selbst als Charismatiker bezeichnen?
Also ich will zwei Sachen dazu sagen. Ich habe die beste Beschreibung bekommen von einem Ältesten in einer FEG-Gemeinde, der nach einem Seminar über Kontemplation, das ich dort gehalten habe, zu mir gesagt hat, du bist ein charismatischer Orthodoxer. War die beste Beschreibung, die ich gehört habe. Ich wünschte, das stände auf meinem Grab, weil das so die ganze Bandbreite abdeckt, die ich liebe. Und ich liebe die charismatische Bewegung, aber ich liebe auch die orthodoxen Gottesdienste und ihre Traditionen, ihre Schätze, die sie haben. Ich glaube an die Gaben des Geistes, aber ich bin hoffentlich auch reflektiert genug nach 40 Jahren Einblick, auch in die charismatische Szene. Ich komme aus einer Pfingstgemeinde, in der ich lange war. Ursprünglich war ich katholisch. Und ich habe viele Dinge gesehen, die mit Pauken und Trompeten angekündigt wurden und einfach nie realisiert wurden. Ich habe viel auch Seelisches gesehen, viel Emotionales. Und das darf sein. Man darf es nur nicht als Geistliches verkaufen oder einfach denken, es wäre alles geistlich, was in charismatischen Kreisen passiert. Und trotzdem, ich mag gern mehr Zeichen und Wunder sehen. Ich mag gern mehr Heilungen sehen. Ich setze mich dafür ein und würde mich als Charismatiker bezeichnen, neben vielen anderen Bezeichnungen. Die zweite Extrem, ich treffe auf einer ökumenischen Konferenz, und wenn ich Ökumene sage, dann heißt es immer christozentrische Ökumene, weil in manchen Bereichen ist Ökumene ein böses Wort, dann muss man das dazu sagen. Ich war auf einer großen Veranstaltung und dort war der Metropolit der rumänisch-orthodoxen Kirche, Metropolit Serafim. Und ich wollte unbedingt mit ihm sprechen und mit ihm beten. Und dann haben wir gesprochen und zu meinem ganz normalen Tagesablauf gehört neben den Lobpreis- und Anbetungszeiten, die ich leite oder die ich mitleite in Teams, zu den Fürbittestunden gehört auch kontemplatives Gebet. Ich verwende da sehr viel das Herzensgebet, Herr Jesus Christus, Sohn Gottes, erbarm dich meiner. Und auch da kleine Klammer, nicht um mich zu entleeren, sondern um mich zu fokussieren. Es geht nicht um ein Mantra, sondern um eine Fokussierung auf eine Person. Jesus Christus, könnte ich jetzt viel drüber sagen, machen wir ein anderes Mal. Klammer zu. Aber ich habe ihm das erzählt, dass ich jeden Tag mindestens eine halbe Stunde das Jesusgebet bete. Und dann rief er, das habe ich dann von unserem lokalen Priester hier in Freiburg, ein Freund von mir mittlerweile erfahren, rief er diesen Priester hier in Freiburg an und hat gesagt, du, Mirza, du musst den Rainer Harter vom Gebetshaus treffen, der ist orthodoxer als du. So. Das ist die Bandbreite. Ja, genau.
Ja, es gibt ja auch echt immer wieder sehr viel Vorbehalte gegen die charismatische Bewegung.
Ja.
Und im Moment erlebe ich das auch wieder so, dass es eher spaltende Tendenzen gibt. Deswegen die Frage an dich, warum sollten wir uns nicht trennen? Was ist das Gute, Gewinnbringende, wenn wir uns ergänzen, wenn wir uns einlassen, gerade wenn man sich eher sozusagen kritisch distanziert von charismatischen Bewegungen. Was wäre dein Votum? Warum lohnt sich hier die Teamarbeit? Und was zieht dich an am Charismatischen oder was ist das Gewinnbringende?
Die Antwort setzt natürlich eine Definition des Charismatischen voraus. Also ich war schon in Gemeinden, da war Hände heben charismatisch. Das sind die Charismatiker, die Hände heben. Und in anderen Kreisen ist charismatisch, wenn jemand, keine Ahnung, von vorne prophezeit oder so. Ich merke, dass oder meine zu merken, und das untermauert aus meiner Sicht auch die Bibel, dass wir uns das Wasser abgraben, wenn wir zum Beispiel Prophetie von vornherein ablehnen, sagen, das gibt's nicht. Ich bin ganz stolz auf einen Leiter, ich nenne jetzt keinen Namen, der im letzten August was Hervorragendes gemacht hat. Und da sehe ich etwas sehr Gewinnbringendes für die Kirche in Deutschland drin, in so einer Vorgehensweise. Der war auf einer Konferenz, da wurde ein super prophetisches Wort über Deutschland verteilt. Und dann hat er, und ich habe das zum ersten Mal so erlebt, hat er an einen großen Kreis von Leitern unterschiedlicher Couleur, hat er diese Prophetie geschickt und hat gesagt, hat uns gebeten, bitte prüft das doch, damit wir gemeinsam dazu stehen oder das Ganze auf die Seite legen können. Schlussendlich haben wir es auf die Seite gelegt, aber da habe ich gemerkt, wir arbeiten zusammen und da ist eine Schönheit am Entstehen in diesem Miteinander. Mhm. Ja zu den Gnadengaben, ja zu den Charismen, aber lasst uns auch gemeinsam hinschauen, deckt es sich mit dem Wort Gottes, dient es der Gemeinde, wollen wir in diese Richtung gemeinsam gehen? Was empfinden wir als Schwestern und Brüder in leitender Verantwortung darüber? Das war ein super Beispiel für gute Zusammenarbeit. Ich sehe, wenn wir miteinander reden und miteinander beten, dann kann sich ganz vieles auflösen, was vorher an Vorurteilen und Vorannahmen da waren. Natürlich gibt es Grenzen. Ich arbeite auch nicht mit jedem zusammen.
Wo wir jetzt gerade schon bei den diesen Anfragen sind, würdest du sagen, es gibt eine Überbetonung von bestimmten Themen in der Gebetshausbewegung?
Soweit ich sehen kann, gibt es keine Überbetonung im Sinne von übertriebene Betonung, aber es gibt Schwerpunkte. Ich habe ja gesagt, ich sehe uns als so eine kleine Fachabteilung, die Gebetshäuser, die aber dazu da ist, nicht sich um sich selber zu drehen, sondern in die Gemeinde Jesu auch hineinzuwirken, im Positiven. Es ist so, dass es eben ein paar Schwerpunkte gibt. Ich sehe keine übertriebenen Schwerpunkte, ehrlich gesagt. Aber ich sehe natürlich auch nicht in alle Gebetshäuser rein. Und ich lege persönlich großen Wert auf diese Solidität, will ich es mal nennen. Ich habe vor jetzt 2 Jahren eine landesweite Umfrage gestartet an alle Gebetshäuser, die mir unter die Flinte oder vor die Flinte gelaufen sind, von denen ich weiß oder über Dritte gehört habe, die gibt's, und habe da sehr kritische Fragen auch gestellt und dann diese Umfrage ausgewertet. Und da kam schönerweise eben heraus, dass die meisten Gebetshäuser wirklich überkonfessionell sind und solide arbeiten, solide aus meinem Blickwinkel, dass es aber gleichzeitig ein hohes Schulungspotenzial und Bedürfnis gibt. Und deswegen jetzt treffen wir uns zum ersten Mal als Gebetshausleiter und 4 Leiterinnen und Leiter aus großen Gebetshäusern in Deutschland, die wurden so ein bisschen gebeten, hey, ihr seid vertrauenswürdig, helft uns, was Fragen wie Leitung und Theologie und andere Sachen angeht. Also da gibt es Bedarf, aber ich sehe jetzt keine krankhafte Überbetonung von irgendwas. Eher im Bereich Leitung und Ökumene noch gutes Potenzial nach oben.
Und gibt es auch was du in der Gemeindelandschaft vermisst?
Also ich will erstmal sagen, Hut ab vor jedem Pastor und Pfarrer. Ich mag keiner sein. In der Zeit, in der wir leben, eine Gemeinde zu leiten, finde ich höchst herausfordernd. Und ich kann nur hoffen und beten, dass die Pastoren, die jetzt vielleicht diesen Podcast hören, dass sie enge Freunde haben, die ihnen den Rücken stärken, die sie umbeten, die sie korrigieren, die ihnen helfen, die sie ermutigen. Also erstmal Hut ab. Dann zweitens, ich glaube, dass wir in einer Phase sind, gesellschaftlich, sozial, wo man Gemeinde durchaus, nicht vollkommen neu, aber durchaus überdenken muss. Funktionieren die Dinge, die wir tun, noch? Bekehren sich wirklich Leute? Und ich habe vorhin gesagt, auch die Freikirchen wachsen in Summen nicht. Es gibt immer einzelne Gemeinden, aber die Bündnisse an sich nicht. Was müssen wir tun? Und da glaube ich, was fehlt, ist Gemeinschaft von Leitern miteinander, auch über den eigenen Bund, über den eigenen Tellerrand hinweg. Ein echtes Suchen nach Gott. Es gibt immer noch viele christliche Konferenzen, tolle Konferenzen, die ich auch toll finde, aber ich höre nichts von einem Setting, wo Leiter speziell und Leiterinnen zusammenkommen, um Gott zu suchen, was können wir tun? In einer Gemeinde fehlt mir, und ich weiß, es ist kritisch, das zu sagen, aber ich sag's trotzdem, weil ich es auch öffentlich in Vorträgen sage und nicht böse meine. Es ist ein System, auch in vielen Fällen, ein Systemfehler. Viele Menschen bekehren sich, wenn sie sich bekehren, zu einer Gemeinde oder in einer Gemeinde, und dann werden sie sehr schnell zu Mitarbeitern gemacht. Aber es gibt einen großen Mangel in der Gemeinde, Land auf, Land ab. Und auch da gibt es tolle Beispiele, dass es anders sein kann. Einen großen Mangel an, was bedeutet Christsein an meinem Arbeitsplatz, in meiner Ehe, in meiner Nachbarschaft und so weiter. Da fehlt es dran. Das heißt, wir haben sehr viele fromme Leute, aber ihre Frömmigkeit findet oft nur in den vier Wänden der Gemeinde statt, und sie sind überhaupt nicht bekannt in der Stadt, auch in Freiburg. Das Gebetshaus ist relativ gut bekannt, aber trotzdem viele Freiburger Bürger kennen das Gebetshaus noch nicht und die Freikirchen auch nicht.
Rainer, vielen Dank. Bevor wir zu unseren zwei Standardfragen kommen, möchte ich nochmal in etwas konkreter werden in der Praxis mit einem Begriff, den ich stark assoziiere mit Gebetshaus. Das ist die Praxis der Harp and Bowl. Harp and Bowl Worship. Für alle, die das noch nie gehört haben oder schon gehört haben und nicht wissen, was es ist, kannst du den Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleitern, die uns zuhören und die vielleicht sowas noch nicht selbst erlebt haben, ein paar Worten erklären, worum geht's bei dieser Praxis, die ja doch sehr stark verortet ist in Gebetshäusern?
Ja. Also, euch Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleitern will ich sagen, kommt ins Gebetshaus Freiburg und lernt Harp and Bowl kennen.
Ja. Oder nach Basel oder nach...
Genau, richtig, da wo es dieses Setting genau gibt.
Ja. Harp and Bowl, kannst du nochmal kurz
übersetzen? Ja, und jetzt erkläre ich, um was es geht. Also ich kann das nur mit kurzen Worten tun, es bleiben dann noch viele Fragen übrig. Aber in meinem gelben Buch, die Gebetshausbewegung, gibt's extra dafür ein Kapitel über diesen Gebetsstil, diese Gebetsform, dieses Setting. Und man kann da im Internet auch ganz viel finden. Harp and Bowl heißt zu Deutsch Harfe und Schale und versinnbildlicht die Idee oder beschreibt die Idee mit den zwei Begriffen Fürbitte und Lobpreisanbetung zusammenzubringen. Und eine Stunde Harp and Bowl Gebet läuft folgendermaßen ab. Es gibt immer ein Team mit festen Rollen. Die Rollen sind die Instrumentalisten, die Sänger, die Chorusleiter, komme ich gleich drauf, den Lobpreisleiter und den Gebetsleiter. Und dann gibt's noch die Menschen, die als Beter im Raum sind. Die nennen wir Bier. Sekt hat nicht gepasst. Also Beter im Raum. Alle haben ihre Rollen, und dann beginnt so eine Stunde mit dem Lobpreisleiter, der leitet eine Viertelstunde mit dem Team von Musikern Lobpreis, Anbetung. Und nach dieser Viertelstunde übernimmt der Gebetsleiter, während wir nennen das Loop, man kann auch Chord Progression sagen, gespielt wird und immer durchgeht. Der Techniker muss aufpassen, dass es nicht zu laut wird. führt der Gebetsleiter entweder in einen Bibelvers ein, den es singend, betend zu betrachten gilt, oder in ein Fürbitteanliegen. Und es kann dann zum Beispiel so sein, dass mein Lieblingspsalm ist Psalm 27, Vers 4, dort heißt es, eins habe ich vom Herrn erbeten, ihr kennt das wahrscheinlich, und der Gebetsleiter führt ein und sagt, wir wollen heute diesen Vers betrachten und singen und dieses Wort aufnehmen, beleuchten, uns zu eigen machen, und es heißt, und dann wird es zitiert, und dann wird ein erster Schwerpunkt an den ersten Sänger. Der sitzt meistens ganz links bei uns in der Reihe am Mikrofon, und dann wird das übergeben. Dieser Schwerpunkt, der Sänger greift den mit eigenen Worten auf, bleibt bei diesem Schwerpunkt. Dann kommt der zweite Sänger, singt etwas Freies, was eben gerade dazu kommt und einfällt. Und so läuft das eine Weile durch zu dieser Chord Progression, die da läuft im Hintergrund, bis ein spontaner Refrain gebildet wird, bei dem dann alle gemeinsam mitsingen. Und da entstehen wunderschöne Dynamiken, und das Wort Gottes wird so lebendig, das ist wirklich ganz, ganz klasse. Und so geht es dann eine halbe Stunde in einem Stundensetting, und dann gehen wir wieder über zu einem klassischen Lobpreisteil, ungefähr eine Viertelstunde. Das ist jetzt wirklich nur ganz, ganz komprimiert dargestellt. Vorteil dieser Gebetsform oder dieses Stils, der übrigens nicht der einzige ist, darf man nicht denken, wir machen jetzt nur Harp and Bowl Sessions bei uns im Gebetshaus Freiburg. Nein, es gibt ganz viele Stile. Aber dieser hat, wir haben da auch Trainingsgruppen, wo wir das richtig gehend einüben, den Vorteil, dass Menschen im Gebetsraum aktiv werden, die unterschiedliche Begabungen haben, und bringen in einem Team diese Begabungen ein. Es gibt viele Leute, die gerne singen wollen, aber es gibt nicht so viele, die singen können. Und die darf man ja nicht einfach ausschließen, sondern die müssen dann halt Gesangsunterricht nehmen. Oder aber, wir haben immer wieder festgestellt, die sind super am Instrument, um mit dem Instrument zu unterstützen oder gar zu leiten, oder super gute Gebetsleiter. Und das, da kommen dann, da bündeln sich dann die Begabungen, und entsprechend ist das Ergebnis dann.
Vielen Dank. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es lohnt sich, in Gebetshäusern vorbeizuschauen. Ich darf das am Ende der Sendung auch sagen, ich bin selbst Teil eines Gebetshauses, leite da gelegentlich auch ein kleines Set, und erlebe vieles von dem, was du auch erzählt hast. Ja, dass wirklich Menschen aus unterschiedlichen Kirchen sehr unterschiedlicher Couleur zusammenkommen und tatsächlich miteinander Gott anbeten. Das ist ganz wunderbar. Vielen Dank für das, was du uns heute mitgegeben hast, erzählt hast, für die Einblicke. Jetzt kommen wir zu unserer vorletzten Frage. Das ist die Fun-Frage.
Die hoffentlich lustig ist.
Also, genau.
Wer unseren Podcast öfter hört, weiß, was wir damit meinen. Wir haben heute eine ganz spezielle Aufgabe für dich. Und zwar spielen wir eine Runde Tabu. Und du erklärst uns den Begriff Anbetung ohne die Worte Heiliger Geist, Gott, Sohn, Lamm, heilig, ehren, würdig und erheben und beugen. Also ist ein bisschen fieser als Tabu. Ich habe dir die Wörter nochmal aufgeschrieben. Ich gebe dir die auf die Plätze. Fertig. Los.
Anbetung ist die Konfrontation mit perfekter Schönheit und die Reaktion des Menschen darauf. Und die kann nur Anbetung sein.
Lassen wir so stehen, ne? Gut, dann kommen wir zur letzten Frage. Das ist unsere grüne Wiese-Frage. Rainer, in 10 Jahren bist du wahrscheinlich, vielleicht auch nicht, wer weiß, pensionierter Gebetshausmissionar?
Ja, hab keine Ahnung.
Wir gehen mal davon aus und blickst auf die Worship-Szene in Deutschland, in der Schweiz, und bist begeistert. Was ist passiert? Was siehst du?
Ich glaube, das kann man zusammenfassend schon erahnen, was ich sehe, wenn man die Antworten aus den anderen Fragen zusammennimmt. Ich sehe junge und alte Menschen, die verliebt sind in Jesus Christus, die sich nicht um sich selber drehen, die neues Lied gut gefunden haben, die sich ausdrücken, auch in Gemeinschaft mit eigenen Worten. Ist übrigens auch ein großer Teil dessen, was wir hier tun, dass wir die Menschen immer ermutigen, zu bekannten Melodien eigene Worte zu finden. Ich sehe dass Anbetung und Lobpreis nicht der Aufwärmteil in den Gottesdiensten ist, sondern ein Teil, den die gesamte Gemeinde wertschätzt, ein Teil, der ihnen wichtig ist. Und ich sehe diese Anteile ergänzt durch den wichtigen, aus meiner Sicht wichtigen Anteil der Gottesfurcht. Also damit meine ich, wow, wir haben es hier mit Gott zu tun. Das sehe ich, wenn du sagst, ich bin begeistert. Ich hoffe, dass wir so etwas sehen. Ich hoffe, dass wir einen Lobpreis haben, in dem Gott zunehmend wahrnehmbar wird für Menschen, die draußen an der Kirche vorbeilaufen. Und das meine ich nicht wegen der Lautstärke, sondern aus dem Grund, dass Gott sich dazustellt und gegenwärtig ist, so wie wir das zum Beispiel in der letzten großen Erweckung auf der Isle of Lewis 1949 bis 1952 erlebt haben, dass Gottesdienst wird beendet und dann gehen die Leute nach Hause, machen die Kirchentüre auf und draußen stehen 600 Menschen und wollen mit Gott Gemeinschaft haben.
Vielen, vielen Dank, Rainer, für alles, was du gesagt hast. Das war sehr inspirierend. Und wir möchten euch, liebe Hörerinnen und Hörern, empfehlen, seine Bücher zu lesen, die ihr auch auf seiner Website findet, seine CDs zu hören. Ihr könnt die auch auf Spotify hören, habe ich gesehen. Und kommt doch mal ins Gebetshaus Freiburg oder ladet den Rainer mal ein für ein kontemplatives Gebetsseminar als Speaker. Ja.
www.rainerharter.com. Rainer, zum Abschluss lassen wir auch bei dir die Musik sprechen. Du hast selbst Lieder geschrieben und wir dürfen jetzt noch ein Lied live von dir gespielt hören. Welches Lied wird das sein?
Ich habe mich entschieden, Löwe und Lamm zu spielen.
Wir freuen uns darauf. Vielen Dank, Rainer Harter.
Ich hebe meine Augen auf und ich schau dich an. Alles, was ich hab und bin und was ich bringen kann, das geb ich dir, meinem Gott, das geb ich dir und bete dich an. Und ich richte meinen Blick auf dich und ich schau dich an, denn der einzige Ort der Veränderung ist vor dem Löwen und dem Lamm. Ich richte meinen Blick auf dich und ich schau dich an, denn der einzige Ort der Veränderung ist hier vor dir. Ich hebe meine Augen auf und ich schau dich an. Alles, was ich hab und bin und was ich bringen kann, das geb ich dir, meinem Gott, das geb ich dir und bete dich an. Und ich richte meinen Blick auf dich und ich schau dich an, denn der einzige Ort der Veränderung ist vor dem Löwen und dem Lamm. Ich richte meinen Blick auf dich, Gott, ich schau dich an, denn der einzige Ort der Veränderung ist hier. Und du bist der Löwe von Juden.
das Lamm auf dem Thron. Und du bist der ewige König. Du bist Jesus, Gottes Sohn. Ich richte meinen Blick auf dich, Gott, ich schau dich an. Denn der einzige Ort der Veränderung ist vor dem Löwen und dem Lamm. Ich richte meinen Blick auf dich und ich schau dich an. Denn der einzige Ort der Veränderung ist Jesus bei dir.
Das war der Podcast Worship Sofa.
Du hast Interesse daran, dieses Thema zu vertiefen? Dann informiere dich jetzt über Aus- und Weiterbildungsangebote vom TSC, dem Theologischen Seminar St. Krishona
und dem ESB-Netzwerk. Die Links findest du wie immer in der Beschreibung.
Bis zum nächsten Mal.